Hier ist Kontrafunk für die Dachregion, also für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir werfen mal einen ganz kurzen Blick in die Energieversorgung dieser Länder. Wer hat denn eigentlich Kernkraftwerke? Österreich nicht. In Zwentendorf in Niederösterreich wurde zwar gebaut, aber in Betrieb ging es nicht und es gilt heutzutage als eine Art Industrieruine. Stattdessen wurde das Kernkraftwerk dann als Ersatzteillager für deutsche Kraftwerke oder auch als Schule verwendet. Deutschland will seine letzten verbleibenden AKW im Frühjahr bekanntlich für immer abschalten. Und dann ist da nur noch die Schweiz in der sogenannten Hochrisikotechnologie. Hochrisiko. Was bedeutet dieser politische Kampfbegriff eigentlich? Das will nun der Naturwissenschaftler Dr. Helge Tufa beleuchten. Mit einer überraschenden Antwort. Hier kommt Tufas Technikcheck.
Es gibt viel Glauben und wenig Wissen in Bezug auf den angeblich möglicherweise vom Menschen verursachten Klimawandel. Der Nachweis des anthropogenen Einflusses auf das Klima ist jedenfalls auf wissenschaftlichem Wege nicht zu erbringen, da sich die Klimamodelle aus fundamentalen Gründen experimentell weder verifizieren noch falsifizieren lassen, so wenig wie die Existenz Gottes. Für mein praktisches Leben gehe ich trotzdem davon aus, dass der Mensch die Klimaapokalypse verursachen könnte und tue individuell mein Bestes dafür, das zu vermeiden. Also Energie sparen, wo es geht, und dafür gegebenenfalls auch in modernste Technologie investieren. Ich verhalte mich hier genauso wie in meiner religiösen Rolle als Agnostiker. Es würde mir nicht einfallen zu beten, aber sicherheitshalber vermeide ich doch alles, was einen eventuell existierenden Gott erzürnen könnte. Ich morde nicht, ich stehle nicht, ich breche nicht die Ehe und so weiter. Ricarda Lang und Omid Noripur, Karen Migosa, Mariette Slomka und andere wenden gegen Atomkraft ein, dass es sich um eine Hochrisikotechnologie handelt. Kurze Antwort: Na und? Selbst wenn dem so wäre und man alle 5 Jahre mit einem Atomunfall rechnen müsste, der im Schnitt, ich sage jetzt etwas Atemberaubendes, 10.000 Menschenleben kostet, was ist das für ein Hochrisiko verglichen mit dem sicheren Ende allen Lebens auf der Erde, das nach Meinung der Klimaapokalyptiker durch einen CO2-Anstieg droht? Oder der sofortigen Rückkehr zur präindustriellen Gesellschaft, was immerhin den Tod von knapp 8 Milliarden Menschen durch Bürgerkriege, Mord, Totschlag, Hunger und Kälte binnen 50 Jahren bedeuten würde. Und jetzt stellen wir mal die Frage, wie riskant ist die zivile Atomkraft tatsächlich? Wir müssen da nicht raten. Immerhin haben wir 80 Jahre empirischer Erfahrung mit der Technologie, seit der erste Reaktor in Chicago Kritikalität erreichte. Wie viele GAUs hat es seitdem gegeben und wie viele Menschen sind dabei zu Schaden gekommen? In welchem Verhältnis steht das zu den Risiken anderer Energieformen? Schauen wir zunächst auf die größeren nicht-militärischen Unfälle. Es gab deren 3. Three Miles Island bei Harrisburg in Pennsylvania 1979. Das war Stufe 5 der 7-stufigen internationalen Skala der Atomunfälle. Tschernobyl in der Ukraine 1986 und Fukushima in Japan 2011, beide Stufe 7. Weder in Harrisburg noch in Fukushima gab es unmittelbare Todesopfer der Unfälle. Für Harrisburg schließen mit einer Ausnahme alle Studien langfristige Gesundheitsfolgen, wie zum Beispiel Lebensverkürzung durch radioaktiv induzierte Krebserkrankungen aus, da die individuellen Strahlungsdosen der Anwohner nur im Bereich einer normalen Thorax-Röntgenaufnahme lagen. In Fukushima war die insgesamt freigesetzte Menge an Radioaktivität wesentlich höher als in Harrisburg, sodass hier langfristige Folgeschäden wahrscheinlicher sind. Belastbare Zahlen oder gar bekannt gewordene Todesfälle gibt es allerdings nicht. Tschernobyl war bis dato der einzige Nuklearunfall, der unmittelbar Todesfälle zur Folge hatte. 2 Mitarbeiter wurden bei der Reaktorexplosion selbst getötet, 2 weitere schwer verletzt. Im Laufe der Sicherungs- und Aufräumarbeiten wurden 237 Arbeiter hospitalisiert, etwa 2 Drittel davon mit Symptomen akuter Strahlenkrankheit, von denen 28 kurze Zeit danach verstarben. Die Menge an freigesetzter Radioaktivität war noch einmal um den Faktor 4 höher als in Fukushima, sodass mit einer Zunahme der Häufigkeit von Krebserkrankungen in der Folge auf jeden Fall zu rechnen ist. Eine Quantifizierung ist aber kaum möglich und eine gesicherte Kausalität sehr schwierig nachzuweisen. Wir fassen zusammen. In 80 Jahren friedlicher Nutzung der Kernkraft sind nachweislich 30 Menschen durch unmittelbare Wirkung von Reaktorexplosionen oder Radioaktivität ums Leben gekommen. Demgegenüber stehen viele tausende Tote bei Bergwerksunglücken und Kesselexplosionen im Zusammenhang mit Kohlebergwerken und bei Dammbrüchen von Wasserkraftwerken, um nur die augenfälligsten Beispiele zu nennen. Natürlich gibt es auch die langfristigen Opfer, die durch niederwellige radioaktive Exposition Wochen, Monate oder Jahre an Lebenszeit verlieren. Zum Beispiel durch eine Krebserkrankung, die ohne Radioaktivität nicht oder später eingetreten wäre. Man wird sich aber hierfür kaum auf eine Zahl einigen können. Dafür fehlen die nötigen Daten. Das Gleiche gilt natürlich ebenso für die sekundären Folgen anderer Kraftwerke, und man kann sich zumindest sicher sein, dass die Auswirkungen des großflächigen Ausbringens von Milliarden Tonnen CO2 und Hunderten Millionen Tonnen von Schwefeldioxid, Stickoxiden und Feinstaub durch Kohlekraftwerke und die Verluste riesiger Lebensräume und Biosysteme durch große Wasserkraftwerksanlagen weitaus gravierendere Folgen haben als die doch immer räumlich und zeitlich sehr begrenzten radioaktiven Emissionen aus Kernkraftwerken.
Herzlichen Dank an den Naturwissenschaftler Dr. Helge Tufa. Das war Tufas Technikcheck.